Wir hören den vorgeschlagenen Predigttext für diesen Sonntag aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Wenn man die Einleitung genauer übersetzt, Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, dass sie gerecht sind. Und die übrigen, denn alle anderen verachtet haben, den Rest verachtet haben, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das Gebet ist der Herzschlag des Glaubens, des persönlichen Glaubenslebens wie des Gemeindelebens. Wo die Gebete verstummen, stirbt der Glaube. Glaube, der lebendig ist und Gott erlebt, lebt im Gebet und durchs Gebet. Das Gebet ist der Herzschlag des Glaubens. Und deshalb kann man die Bedeutung des Gebetes überhaupt nicht überschätzen. Durch Gebet können wir mit Gott in Kontakt kommen und damit mit allem, was er ist und was er hat. Gottes Möglichkeiten werden so zu unseren Wirklichkeiten. Das Gebet ist so kostbar. So kostbar. Aber nun ist es so, je kostbarer oder wertvoller eine Sache ist, desto schlimmer kann sie auch missbraucht werden. Das gilt ganz allgemein. Je mehr Macht, je mehr Wissen, je mehr Geld, je mehr Fähigkeiten einer hat, desto mehr Möglichkeiten, Gutes zu tun hatte, aber genauso auch, desto mehr Möglichkeiten, Böses und Schlimmes zu tun. Wer sehr viel Geld hat, kann sehr viel Gutes tun und er kann den Terror finanzieren. Je größer meine Möglichkeiten, desto mehr Möglichkeiten, Gutes zu tun und auch das Schlimmste zu tun, habe ich. Alles kann missbraucht werden und je größer das ist, je wertvoller, desto mehr. Und dieser Missbrauch hat immer etwas mit Hochmut zu tun. Und das gilt selbst für die heiligsten Dinge. Und so besonders für das Gebet. Jesus stellt uns hier in diesem Gleichnis vor Augen, wie Gebet missbraucht werden kann und wie wir es in rechter Weise gebrauchen können. Unter anderem sehen wir hier Folgendes oder können es sehen. Erstens, es geht im Gebet nicht um Selbstdarstellung. Der Pharisäer stellt sich vor Gott dar. Er rühmt sich seiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit und Tugenden. Er sagt damit sogar die Wahrheit. Er ist nicht wie andere. Er ist kein Räuber und Betrüger, kein Ehebrecher und kein Zöllner. Das stimmt. Er fastet wirklich regelmäßig und er gibt treu seinen Zehnten. Was er aber nicht merkt, ist, dass er Gott genauso braucht wie die anderen, die er verachtet. Wir können und wir müssen vor Gott nichts darstellen. Gar nichts. Wer das versucht, zeigt damit, dass er Gott überhaupt nicht kennt und sich selbst übrigens auch nicht. Es geht im Gebet nicht um Selbstdarstellung, weder vor Gott noch vor anderen. Heute beten evangelische Christen vielleicht: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die Juden oder die Pharisäer. Ich bin nicht so gesetzlich, ich faste nicht und gebe keinen Zehnten, aber ich spende und gehöre immer noch zur Kirche, sonst bin ich wie alle anderen Leute. Danke, dass ich kein Fundamentalist bin, kein Fanatiker, ich übertreibe nicht. Du hast mich ja gerechtfertigt und segnest alles ab, so bin ich ganz normal und das ist gut so. Amen. Solche Gebete oder inneren Haltungen vor Gott gibt es in ganz vielen Spielarten, natürlich auch in der ganz frommen Variante. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die Karteileichen oder die Weihnachtschristen. Ich bin wiedergeboren und mit deinem Geist erfüllt. Ich gehe regelmäßig zu Gottesdiensten und Gebetstreffen. Ich halte meine stille Zeit und gebe den Zehnten. Ich bin nicht geschieden und ich führe kein ausschweifendes Leben. Wie gut, dass es noch so hingegebene Christen wie mich gibt. Gebetsmissbrauch durch Selbstdarstellung. Es gibt geistliche Leiter, die Gebetsgemeinschaften ablehnen, weil sie sagen, da produziert sich ja bloß einer vor dem anderen und zeigt, wie gut er beten kann. Und das ist tatsächlich eine große Gefahr. Gebetsgemeinschaften haben nicht selten diesen Touch. Fromme Produktionsgemeinschaften, die fromme Worthülsen und Sätze ausstoßen, darin miteinander wetteifern und Anerkennung voreinander suchen, wie gut sie beten können. Es lohnt sich, hier einmal das eigene Herz wirklich zu überprüfen. Allerdings besteht dieselbe Gefahr genauso, wenn einer für sich allein betet, einzeln, und wohlformulierte, druckreife Gebete vorträgt oder von mir aus in Büchern veröffentlicht. Jedes Gebet und jede Gebetsform kann zur Selbstdarstellung vor Gott und vor Menschen missbraucht werden. Ich glaube, dass so manches hilflose Stammeln viel tiefer in Gottes Herz dringt als viele wohlfeile, wohlformulierte, fromme Gebete. Ein zweiter Punkt, es geht im Gebet nicht um Selbstbezogenheit. Wie übersetzt Luther, der Pharisäer stand für sich und betete so. Nein, so hat Luther nicht übersetzt. Er war ursprünglich viel näher dran am Urtext, man hat es revidiert und damit ihn verfälscht. Ursprünglich übersetzte Luther, der Pharisäer stand und betete bei sich selber also. Er betete bei sich selbst also. Merken wir, wie fein hier Jesus etwas andeutet. Man könnte das nämlich ganz wörtlich und streng genommen eigentlich sogar so übersetzen: Der Pharisäer stand und betete dieses zu sich selbst. Er betete dieses zu sich selbst. Er denkt über sich selbst nach, aber eben nicht von Gott her, sondern von sich selbst eingenommen. Von Gott her dürfen wir über uns nachdenken, müssen wir auch. Aber er kreist um sich selbst und bleibt auch im Gebet im Grunde genommen allein mit sich selber. Das Gebet bindet ihn an sich selber, statt dass es ihn an Gott bindet. So etwas gibt es. Und nicht nur in der Variante dieses Pharisäers, sondern in unzähligen anderen Varianten. Manche sind im Gebet so mit sich selber beschäftigt, mit ihren Nöten und Klagen und Gefühlen und Befindlichkeiten, dass sie nach dem Gebet noch tiefer drinstecken als vorneweg. Kennst du das? Dass du nach einem Gebet noch genauso belastet oder noch belasteter bist und trauriger als vor dem Gebet? Dann könnte hier eine Ursache liegen. Selbstbezogenheit statt Gottesbezogenheit. Selbstgespräch statt wirkliche Kommunikation mit Gott. Bei sich selber sein statt bei Gott. Das ist ein riesengroßes Elend in unseren Gebeten. Ich kenne das auch von mir. Ich rede ja auch von mir. Bei sich selber sein statt bei Gott, wenn wir beten. Und drittes, das Gebet dient nicht dazu, Gott zu informieren. Der Pharisäer erzählt hier dem lieben Gott etwas, was Gott längst weiß. Was soll das? Das langweilt ihn. Und manche wissen, dass Gott alles weiß und sie beten dann, Herr, du weißt, und dann zählen sie alles auf, was der liebe Gott schon weiß. Lange Gebete. Was soll das? Wir müssen Gott nicht belehren, weder über uns selber noch über unsere Umstände, noch über diese Welt. Gott kennt uns. Er weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten, sagt Jesus. Warum dann beten? Nicht um zu informieren, sondern um das Vertrauen zu ihm zum Ausdruck zu bringen und im Vertrauen von Gott zu erbitten und zu empfangen. So tut es der Zöllner. Kommen wir vom Missbrauch der Gebete zum rechten Gebrauch. Erstens, es geht im Gebet nicht um Selbstdarstellung, sondern sozusagen um Gottes Darstellung, also um Gottes Lob, um Anbetung Gottes. Und das bringt uns in Gottes Gegenwart und das befreit uns. Es geht in allem Gebet allein darum, dass Gott geehrt wird und nicht wir. Das zeigt Jesus im Vaterunser doch überdeutlich. Es beginnt mit Gottes Ehre und endet mit Gottes Ehre. Gott wird auch geehrt, wenn wir seine Hilfe und Erneuerung und Erlösung erfahren und ihm dafür danken. Ich will diesen Punkt jetzt nicht näher ausführen, weil er hier im Gleichnis nicht weiter benannt wird. Er ist nur das Gegengewicht zu dem, was der Pharisäer hier abliefert. Es geht im Gebet nicht um Selbstdarstellung, sondern sozusagen um Gottes Darstellung, nicht um die eigene Ehre, sondern um Gottes Ehre. Zweitens, es geht nicht um Selbstbezogenheit, sondern um Gottesbezogenheit, ich nenne es mal so. Ich darf schon im Gebet über mich nachdenken, natürlich. Allerdings eben nicht nur von mir selber her und dass ich dann bei mir selbst bleibe und nur für mich selbst überlege, sondern dass ich das eben vor Gott tue, vor Gott. Und was erkennt der Zöllner vor Gott? Dass er Sünder ist. Die selbstbezogene Sicht des Zöllners von sich selber wäre wohl, ha, ich bin doch ein ganz cleverer Mensch. Ich habe es gepackt. Ich habe es im Leben zu was gebracht, habe viel erreicht, kann mit mir selber und meinem Reichtum zufrieden sein. Nein, vor Gott erkennt er, ich bin Sünder und brauche Gottes Gnade. Und genau so beginnt eine lebendige Gottesbeziehung. ich bin Sünder und brauche Gottes Gnade, Gottes unverdiente Zuwendung, seine Nähe. Ich bin auf ihn so angewiesen. Nicht ich bin etwas vor Gott und habe ihm etwas zu geben, wenn es meine Frömmigkeit wäre, sondern ich brauche etwas von Gott. Vergebung zuerst und noch ganz, ganz viel mehr. Wer vor Gott sich selbst erkannt hat, der lernt auch schnell andere von Gott her zu sehen. Und so wird er andere Menschen nicht mehr verachten, das kann er dann gar nicht mehr, sondern er wird sie lieben. Er wird für sie beten und sich im Gebet mit ihnen verbinden. Er wird sich nicht im Gebet von ihnen distanzieren, ich bin nicht so wie die. Und er wird auch nicht gegen sie beten. Überprüfen Sie mal Ihre Gebete, ob Sie nicht doch manchmal gegen jemanden beten. Gott bringt ihn endlich zur Raison. Das geht so nicht. Fürbitte heißt, ich verbinde mich mit jemandem vor Gott und trete für ihn ein. Mach mich mit ihm ganz solidarisch. Bin auf einer Ebene mit ihm und bring ihn mit zu Gott. Das ist Fürbitte. Von Gott her sehen, die anderen Menschen, aber auch die Umstände, die Welt und die persönliche Situation. Da gibt es Grund zum Danken, da gibt es auch Grund zur Klage und wir dürfen klagen. Wir dürfen vor Gott weinen und jammern, das ist in Ordnung. Aber wir bleiben dabei nicht bei uns selbst stehen. Ja, wir dürfen sagen, Herr, ich fühle mich einsam, ich bin so verlassen, mir fehlt so vieles, ich sehe keinen Weg mehr. Und von Gott her dürfen und werden wir dann genauso sagen und bekennen, aber du, Herr, bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und du hast zugesagt, du wirst mich nicht verlassen noch aufgeben. Und du kannst und willst all meinen Mangel auffüllen. Und Herr Jesus, du bist der Weg, da wirst du wohl auch einen Ausweg für mich haben. Danke. Merken wir, worum es im Gebet geht, dass wir uns selbst und alles in Beziehung zu Gott bringen. So und so bin ich, so geht's mir. Und so bist du und so steht's in deinem Wort und das gilt mir und darauf will ich vertrauen. Das dritte war, es geht im Gebet nicht darum, Gott zu informieren, sondern ihm zu vertrauen und im Vertrauen zu bitten. Dazu braucht es nicht viele Worte. Dazu braucht es keine großen Gesten und Formulierungen. Dazu braucht es nur dieses tiefe Wissen, ich brauche Gott, ich bin von ihm abhängig und Gott hat ein Herz für mich und liebt mich. Er gibt mir, was ich brauche, Vergebung zuallererst und alles andere auch. Es geht beim Gebet nicht um eine religiöse Übung, sondern darum, dass ich Gott brauche. Gebet ist zutiefst der Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Wer meint, Gott nicht zu brauchen, betet nicht. Und wer religiös ist, aber weder sich selbst noch Gott kennt, der betet verkehrt in seinem Hochmut. Und das Gebet bringt ihn von Gott weg, statt zu Gott hin. Aber wer von sich weiß, dass er Gott nötig hat und braucht und so betet, der findet Gottes Gnade, Gottes Zuwendung und Gottes Rechtfertigung. Man muss nicht fromm sein, um beten zu können. Der Zöllner war sicher kein frommer Typ. Man muss nicht großartig formulieren können, um beten zu können. Das Gebet des Zöllners bestand aus ganz wenigen armseligen kleinen Worten. Aber er ging gerechtfertigt nach Hause. Er wurde von Gott gerecht gemacht. Er wurde von Gott erlöst. Er war Gott recht, heißt es. Er war Gott recht, genau er. Er hatte Zugang gefunden zu diesem Gott der Liebe, zu Gottes Möglichkeiten und zu Gottes Gaben. Und so konnte er nun fröhlich mit Gott leben. Genau diese Erfahrung dürfen wir auch machen, wenn wir beten. Gebet ist die kostbarste Möglichkeit, die wir überhaupt haben als Menschen. Gebet ermöglicht die wertvollste Verbindung und Gemeinschaft, die wir haben können, die Verbindung zu Gott und die Gemeinschaft mit Gott. Und wie alles Kostbare und Wertvolle kann Gebet missbraucht oder richtig gebraucht werden. Und dieser Missbrauch oder rechte Gebrauch entspringt unserer innersten Gesinnung, die sich eben auch im Gebet zeigt. Da geben wir unser Innerstes nach außen. Gebete, die Gott erhört, dienen nicht der Selbstdarstellung, sondern der Gottesdarstellung, dass Gott groß wird. Sie dienen nicht der eigenen Ehre, sondern Gottes Ehre. Gebete, die Gott erhört, sind nicht in der Selbstbezogenheit gefangen und begrenzt, sondern Ausdruck der Gottesbezogenheit. Ich bin auf Gott bezogen, mit ihm in Beziehung. Und Gebete, die Gott erhört, wollen ihn nicht informieren, er weiß längst alles, sondern sie sind Ausdruck der Abhängigkeit von Gott und Ausdruck des Vertrauens zu ihm. Ich vertraue dir das alles an und vertraue dir, dass du genau da hinein jetzt handelst. Beten können am besten die, die Gott brauchen und das auch wissen. Nicht unbedingt die, die fromm sind oder fromm sein wollen und sind und das auch wissen. Und was Jesus hier im Gleichnis erzählt, das hat sein Jünger Petrus später in diesem berühmten Satz zusammengefasst, der uns als Wochenspruch gegeben ist. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du großer Gott, du bist reich, reich an Barmherzigkeit und Liebe, und wir dürfen empfangen. Erbarmen und Liebe, Leben und Heil, Gnade und Gerechtigkeit. Du brauchst uns nicht, aber du willst uns. Wir brauchen dich und wollen dich oft nicht. Es ist unser innerstes und eigentliches Wesen, das Erlösung braucht. Und deine Erlösung will in unsere tiefsten Tiefen kommen. Herr, wir sind darauf angewiesen, dass deine Barmherzigkeit uns einholt und deine Liebe uns erlöst, verwandelt und erneuert. Danke, dass du gerade dort, wo wir nichts vorweisen können, die größten Wunder tun kannst und willst. Das Kleine machst du groß und das Große klein. Lass uns das immer besser verstehen und so uns selbst, unsere Mitmenschen und unsere Welt in deinem Licht sehen. Wir bitten dich um deine gnädige Nähe für Menschen, die mit sich selbst am Ende sind. Lass sie in dir einen neuen Anfang finden. Wir bitten dich für Menschen, die das Leben, das alte Leben satt haben. Lass sie dein neues Leben finden. Wir sagen dir in der Stille, an wen wir besonders denken. Wir bitten dich für uns selbst und unsere Gemeinde, dass wir die Möglichkeiten des Gebetes immer tiefer erkennen und nutzen, damit deine Herrschaft und Güte unter uns immer sichtbarer und deine Ehre immer größer wird. Amen.